Rosin Studio, der Podcast von Samuel Lohlager und Matthias Wilson. Rosin News direkt auf dein Ohr.
Hallo Matthias.
Hi Samuel, grüß dich.
Kommen wir mal wieder zusammen, um über Rosin zu sprechen.
Aber leider nicht persönlich, sondern mal wieder virtuell, was das Ganze natürlich wieder spannend macht, weil ich glaube, die letzten paar Male wir ja schon gemerkt haben, es lebt auch davon, dass wir uns angucken können. Da spielt Gestik, Mimik eine große Rolle. Also schauen wir mal, wie wir das heute hinbekommen.
Virtuell, Bildübertragung bringt uns ja auch schon zu unserem Thema. Was haben wir denn heute im Petto?
Ja, allgemein wollen wir uns heute mal unterhalten, wie man zu Bildern recherchieren kann, wie man Informationen finden kann im Netz zu einem Bild. Also vielleicht, wer es aufgenommen hat, wo es aufgenommen wurde, wann es aufgenommen wurde. Und jetzt versetzen wir uns mal so in die Lage. Wir haben eine konkrete Ermittlung. Uns wird ein Bild vorgelegt und genau diese drei Fragen sollten beantwortet werden. Wer, wo und wann? Und wie würdest du jetzt vorgehen mit diesem Bild?
Naja, ich weiß, wie die meisten vorgehen würden. Die meisten würden das Bild nehmen und in eine Bilderrückwärtssuche bei den Suchmaschinen packen. Aber wenn wir systematisch an so eine Fragestellung herangehen wollen, dann sollte man sich ja immer erstmal fragen, wo kommt das Bild her? Wer ist die Quelle? Was kann diese Quelle über dieses Foto mir schon verraten? Teilweise macht es dann auch Sinn, sich die Datei näher anzuschauen. Was für Metadaten habe ich vielleicht? Welche Informationen gibt der Dateiname preis? Und da tauchen wir schon so ein bisschen ab in einen Bereich, der nennt sich Multimedia-Forensik, also dass man sich wirklich Dateien anschaut. Was sagt eine Datei über deren Inhalt aus? Gibt es da Anzeichen, dass die Datei manipuliert wurde? Oder was für Erkenntnisse gibt dieser Dateiname? Stammt die Datei direkt von einer Spiegelreflexkamera oder wurde die mit einem Handy aufgenommen? Wurde die über einen Messenger verschickt? Je nachdem verändern sich natürlich der Dateiname. Das Bild ist anders komprimiert. Teilweise werden die Metadaten verändert, gelöscht. Das ist natürlich gerade so mit den sozialen Netzwerken auch ein Riesenthema, dass da diese ganzen Metadaten verschwinden. Das sorgt aber natürlich auch dafür, dass das Bewusstsein für Metadaten wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung, weil früher waren die Leute sehr darauf bedacht, EXIF-Daten, Metadaten von Bildern dann zu entfernen, bevor sie die hochladen. Dadurch, dass das in den sozialen Netzwerken kaum noch eine Rolle spielt, achten da gefühlt zumindest nicht mehr so viele drauf. Das heißt, wenn jemand selbst eine Webseite erstellt oder das Bild bei einer Plattform hochlädt, die das eben nicht macht, dann können da ganz interessante Inhalte drin sein. Und ich hatte tatsächlich auch mal den Fall, dass ich glücklich war und da GPS-Koordinaten drin waren, die mir dann bei meiner Ermittlung weitergeholfen haben. Also sich erstmal die Quelle anzuschauen, die Datei selbst, das wäre so für mich der erste Schritt. Wie würdest du denn vorgehen oder wenn du ähnlich vorgehen würdest, worauf würdest du achten?
Ja, grundsätzlich eigentlich auch so, denn bei jeder Information, die wir irgendwo im Netz bekommen, steht auch das Thema Verifikation dieser Information ganz oben auf der Agenda. Und für die Verifikation eines Bildes interessiert mich dann auch schon, wo kommt das Bild denn her? Also von welcher Plattform, von welcher Kamera aus wurde das gemacht? Das hilft mir auch ein bisschen. Und gerade auch der Dateiname. Jetzt ist das, was quasi aus dem Netz runtergeladen wird von sozialen Medien oder so, da kann man schon vielleicht anhand vom Dateinamen erkennen, dass jetzt ein Bild, das kommt ursprünglich von Facebook. Wenn das jetzt irgendein Bild ist, was vielleicht bei einer Tageszeitung online hochgeladen wurde, dann haben die ja eigenes Format. Aber andererseits kann es ja sein, dass wir Bilder bekommen für Ermittlungen, die haben wir nicht aus dem Netz. Also wir reden ja immer eigentlich von so einem All-Source-Ansatz, dass wir OSINT auch nutzen im Rahmen von Ermittlungen, um tatsächlich Informationen, die vielleicht anders gewonnen wurden, entsprechend zu finden. Und dann würde ich mir so eine Datei angucken und würde dann sehen, alles klar, wenn sie mit IMG Unterstrich anfängt und irgendeine Nummer, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das vielleicht direkt von der Kamera kommt. Ist da ein großes W und A und dann Unterstrich irgendeine Nummer, dann würde ich sagen, es ist wahrscheinlich ein Bild, was schon mal per WhatsApp transportiert wurde, übermittelt wurde. Und wie du es vorhin gesagt hast, dann ist das Bild komprimiert und die Metadaten sind raus. Dann kann ich mir diese Bildforensik im Grunde genommen sparen. Aber was ich ganz spannend finde, wo du es angesprochen hast mit diesen EXIF-Daten, es ist vielen Leuten ja auch gar nicht bewusst, was alles in solchen EXIF-Daten drinstehen kann. Mhm. Also vom Typ der Kamera über die genutzte Linse, die Ausrichtung der Kamera, Blende und Verschluss, also solche Einstellungen, GPS-Koordinate vielleicht, wenn es nochmal nachbearbeitet wurde, vielleicht das Tool, mit dem es nachbearbeitet wurde, vielleicht auch ein Bildtitel oder eine Unterschrift dazu. Also es sind ganz, ganz viele Daten drin, die interessant sind. Und wenn du jetzt mal jemanden nimmst, der das professionell macht, und wenn man an so ein Bild rankommt und ich lese aus den EXIF-Daten heraus, der nutzt irgendeine ganz tolle Canon-Spiegelreflexkamera mit irgendeinem ganz tollen Objektiv, hat das nachher mit Adobe Photoshop nachbearbeitet, dann habe ich auch zu der Person, auch wenn ich vielleicht nicht weiß, wer es ist, schon mal so ein Bild im Kopf, wo ich mir denke, Mensch, der ist professioneller Fotograf.
Und wir kriegen so ein paar Informationen darüber, was nutzt er für ein Tooling, was hat er für eine Ausstattung, nach welchen Fotografen müssen wir schauen. Ist das jetzt einer, der zum Lager Canon gehört oder gehört er zum Lager Nikon oder nutzt er eine ganz andere Marke, welches Objektiv hat er? Das heißt, später könnten wir das dann natürlich auch wieder nutzen, um das zu verifizieren. Kann es überhaupt diese Person sein?
Genau, und das ist, wie wir es schon in vielen Folgen besprochen haben, diese ganzen kleinen Details, die für sich betrachtet vielleicht unrelevant sind, aber die es uns erlauben, uns so ein bisschen in diese Person hineinzuversetzen, mal zu überlegen, wen suchen wir genau? Also da ist immer noch nicht die Frage beantwortet, wer hat das Foto gemacht? Es sei denn, es steht in den EXIF-Daten drin, das gibt es durchaus auch. Aber das hilft uns ein bisschen. Und wenn wir natürlich diesen Fall haben, macht es umso mehr Spaß in der Bildforensik. Aber man muss ehrlich sein, in den meisten Fällen, wenn wir ein Bild aus dem Netz herunterladen, dann fehlt diese Möglichkeit. Dann haben wir das einfach nicht.
Was machen wir denn dann als nächstes?
Ja, dann nehmen wir das, was wir vielleicht aus dem Netz gefunden haben und speisen es dort wieder ein. Und dann sind wir ganz schnell im Bereich der Rückwärtsbild suchen.
Was ist denn deine? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Was ist denn deine Lieblingssuchmaschine für Bilder?
Ah, ich weiß es nicht. Das ändert sich fast halbjährlich, weil man feststellt, dass die großen Suchmaschinenanbieter, also Google und Microsoft mit Bing, aber auch Yandex, die arbeiten da ständig dran. Und mal kann es sein, dass der eine vielleicht aufgrund von DSGVO diese Möglichkeiten beschränkt. Dann kann es aber sein, dass der andere Suchmaschinenanbieter wieder performanter ist als die anderen, weil sie vielleicht einen neuen Algorithmus dahinter gelegt haben. Also für mich momentan ganz schwer zu sagen, womit ich am liebsten arbeite. Aber da ich in den meisten Fällen sowieso eine Google-Suche starte zu meiner Ermittlung und da was mache, lande ich meistens auch bei der Google-Rückwärtsbildsuche.
Ja, tatsächlich, ich nutze auch eigentlich die ganzen Varianten nebeneinander, also Google mit Google Lens, Bing, Yandex, weil man merkt schon, es gibt gewisse, die sind stärker, also Google mit Google Lens ist schon relativ gut. Yandex ist auch sehr stark, gerade was Architektur, Personen betrifft, kann man da ganz gute Treffer erzielen. Es variiert aber, das ist auch so meine Wahrnehmung. Mal ist die eine besser oder kommt schneller zu dem Ergebnis. Manchmal hat man bei der anderen Suchmaschine bessere Ergebnisse. Tatsächlich finde ich es ganz lustig. Es gibt ja auch noch diese Suchmaschine TinEye. Die gibt es schon ewig. Eine der ersten Suchmaschinen, die ausschließlich Bilder rückwärts suchen anbietet. Und darin aber relativ schlecht ist tatsächlich, also im Vergleich zu den anderen großen Suchmaschinen, die das neben ihrer normalen Websuche anbieten.
Das habe ich auch schon festgestellt, also vor ein paar Jahren war es noch ein bisschen besser, gerade bei Bildern, die auf diversen Medienseiten geteilt wurden, also wirklich Pressebilder, da war TinEye relativ gut. Und irgendwann ist das so ein bisschen eingeschlafen und dann, oder sagen wir es mal so, da haben Google und Microsoft mit Bing vielleicht aufgeholt. Was du aber gerade angesprochen hast, es gibt ja auch innerhalb der Bildersuche auf den Plattformen ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, fast schon Subplattformen, weil du Google Lens angesprochen hast. Mhm. Das ist also etwas, was ja eigentlich aus dem Bereich Handy-Apps kam, dass man ja schon vor ganz langer Zeit mit der Google-Kamera oder der Google-Bilder-App auf dem Handy ja mehr oder weniger was fotografieren konnte und hatte da die Möglichkeiten, das Bild quasi nochmal einzugrenzen. Google hat direkt einen Suchtreffer dazu gegeben und das war lange in der Web-Oberfläche von Google so nicht vorhanden. Ja. Also da hat der Stumpf ja nach dem Bild gesucht. Finde ich das nicht? Und dann kamen teilweise abenteuerliche Ergebnisse. Und dann hat man irgendwann diese Funktionalität aus Google Lens heraus, dass ich mir das Bild nochmal zurechtschneiden kann oder einen gewissen Teilbereich des Bildes mal suchen kann, hat man dann in diese Web-Oberfläche mit integriert. Und da scheint ja auch so ein bisschen ja eine Intelligenz dahinter zu sein. Ich will jetzt nicht sagen KI, weil dieser Begriff inzwischen überall angewendet wird und in wenigsten Fällen es tatsächlich drin ist. Aber dann ist auch schon mal eine Objektklassifizierung zum Beispiel drin, eine Objekterkennung. Wobei ich festgestellt habe bei Google Lens, ganz witzig, wenn ich Bilder von Männern mit Anzug hochlade, auch wenn das sehr bekannte Personen sind, dann stürzt er sich eigentlich immer bei mir direkt auf den Anzug und sagt, Mensch, suchst einen Anzug? Ich zeige dir hier 20 andere und ich muss ihn wirklich dazu zwingen, den Bildausschnitt auf den Kopf der Person zu legen, um nach dieser Person zu suchen und nicht nach dem blauen Anzug.
Ja gut, da sieht man wieder, womit Google sein Geld verdient, mit Werbeanzeigen und die ganzen Anzuganbieter wollen dann natürlich ihren Anzug da präsentieren und wenn der so ähnlich aussieht wie auf dem Foto, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Ich glaube tatsächlich bei Amazon und Alibaba gibt es auch so Möglichkeiten, anhand von Bildern Produkte zu suchen, also auch ganz witzig, aber hilft meistens bei OSINT-Ermittlungen nicht so wirklich weiter. Außer man ist vielleicht im Bereich Produktfälschung, Marken, Rechtsverstößen unterwegs oder versucht herauszufinden, wie man sich genauso kleiden kann wie die Zielperson.
Ja.
Du hast eben angesprochen, es gibt mehrere Möglichkeiten, nach Bildern zu suchen. Du hast das Cropping angesprochen. Tatsächlich ist das eine ganz gute Möglichkeit, den Fokus auf einzelne Teilbereiche von einem Foto zu lenken und wirklich eine Suchmaschine zu zwingen, nach einem gewissen Bereich zu suchen und das auch recht interaktiv. Bei Yandex und ich glaube mittlerweile auch bei Google und bei Bing werden einem teilweise auch schon so vorauswählbare Bereiche angeboten, dass eben gesagt wird, hier, da ist der Anzug oder das Auto, das habe ich erkannt, hier hast du vergleichbare Bilder. Was ich tatsächlich auch immer gerne mache oder auch Teilnehmern in meinen Kursen rate, ist gerade bei Bildern, die sensible Inhalte haben, dann wirklich das auf das absolute Minimum schon vorher zuzuschneiden, das Foto, bevor das überhaupt an einen dieser Dienste hochgeladen wird, weil man muss sich natürlich auch immer vor Augen führen, ich gebe hier Daten preis und die können im Zweifel natürlich von diesen Plattformen auch missbraucht werden oder für eigene Recherchezwecke, Analysezwecke dann genutzt werden und ich gebe die Kontrolle über dieses Foto dann in dem Moment auf.
Ich meine, dazu gibt es ja ein gutes Beispiel mit der Trace and Object Initiative von Europol. Es handelt sich hier in den allermeisten Fällen um Bilder, die aus kinderpornografischen Ermittlungen stammen. Und da geht man ja auch nicht hin und lädt die Bilder so hoch, dass man da damit arbeiten kann, danach suchen kann, sondern da werden ja auch im Endeffekt dann Einzelobjekte,
genau, Fragmente aus Videos,
Fragmente, aus Videos, mit dem Ziel, das zu identifizieren. Also ganz andere Geschichte, aber grundsätzlich so das gleiche Prinzip, wie du es beschrieben hast, weil ich natürlich auch nicht sensible Informationen aus Ermittlungen, egal aus welchem Bereich, irgendwo hochladen möchte. Und wenn ich ja ohnehin dabei bin und habe etwas, was ganz, ganz sensibel ist, was vielleicht meine ursprüngliche Quelle verrät, also meine Human-Quelle, wenn ich das Bild irgendwo hochlade oder wenn es jetzt wirklich was vielleicht Eingestuftes ist im polizeilichen oder nachrichtendienstlichen Bereich, dann habe ich auch festgestellt, dass zur Beantwortung der Eingangsfragen, die wir hatten, also wer, wo und wann, hilft vielleicht auch ganz einfaches Googlen. Also ich starte mit einem Bild und ich möchte herausfinden, wo dieses Bild aufgenommen wurde. Und jetzt nehmen wir mal ganz plakativ, ich habe ein Bild, wo ein Leuchtturm zu sehen ist. Da kann ich dieses Bild nehmen und bei Google oder Bing hochladen und sagen, zeig mir mal an, wo der Leuchtturm ist. Aber ich kann genauso gut hingehen und kann das vielleicht beschreiben. Leuchtturm, drei rote Streifen, gebe das als Text ein und guck dann Bilder durch und mache dann quasi eine manuelle Sichtung und einen manuellen Abgleich, bis ich irgendwann zu diesem Standort komme. Das heißt, wir kommen immer wieder zu den absoluten Basics in Internetermittlungen, wo sind zurück, dass man auch, wenn man nach einem Bild sucht oder nach Informationen zu einem Bild, durchaus diesen Weg gehen kann, textbasiert zu suchen.
Ja, vor allem kommt man wieder an diesen Punkt, man muss einfach kreativ sein und auch sich überlegen, wie ist denn dieses Bild überhaupt aufgebaut und wie könnte ich anhand von einer textuellen Websuche ähnliche Bilder finden, die ich dann abgleichen kann. Das ist ja die Besonderheit, dass ich mir überlege, okay, ich habe hier diesen Leuchtturm, was macht den aus und was steht vielleicht auch in dem Alt-Text, also der alternativen Bildbeschreibung, den jemand verfasst hat zu einem Foto, um dann eben solche Treffer zu erzeugen. Und da kommt es dann auch wieder drauf an, wie ist denn dieses Bild insgesamt aufgebaut? Dass ich mir eben vor Augen führe, was sind die Bestandteile von diesem Foto?
Das mit dem Alt-Text, gerade aus Social Media heraus, da hast du was Tolles angesprochen. Das hatte ich vor gar nicht allzu langer Zeit in der Arbeit. Ich habe mit einer Kollegin da gesessen. Wir hatten ein Bild, in dem ein Logo erkennbar war und dieses Logo kannten wir nicht. Und wir wollten wissen, welche Organisation steckt dahinter. Und dann habe ich versucht, dieses Logo quasi auszuschneiden, eine Rückwärtsbildsuche zu machen und es hat nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, dieses Logo zu beschreiben. Hat auch nicht funktioniert. Und ich war schon langsam echt genervt, weil ich die ganzen simplen Schritte gemacht habe. Und dann bin ich tatsächlich nochmal zu der Bildquelle gegangen. In dem Fall war es auf Twitter und guck mir diesen Twitter-Post an und stell dann fest, bei Twitter ist es ja dann so, wenn ein Alt-Text, also eine Bildbeschreibung mit drin ist, dann ist das ja quasi unten links, glaube ich, im Bild zu erkennen. ALT in großen Buchstaben kann man draufklicken. Und da war dann die Bildbeschreibung, die gesagt hat, das ist die Organisation so und so. Und ich habe mir das, im Endeffekt, das war so simpel, dass ich vorher nicht draufgekommen bin und habe bestimmt eine Stunde meines Lebens verschwendet mit einer Rückwärtsbildsuche, mit einer beschreibenden Suche und hätte es mir ganz einfach machen können. Das ist ja wieder das, was du angesprochen hast, so also einerseits ein bisschen die Kreativität, aber tatsächlich auch, wenn ich mir die Quelle des Bildes angucke, sind da vielleicht noch viel mehr Informationen versteckt, die ich für meine Suche nutzen kann. Ob das jetzt dieser alternative Text ist, ob das jetzt in EXIF-Daten eine Bildbeschreibung ist, vielleicht sogar innerhalb des HTML-Codes einer Webseite zu dem Bild eine Beschreibung oder weitere Informationen, die nicht auf der Webseite per se ersichtlich sind. Dann sind wir also vielleicht wieder im Bereich der Web-Developer-Tools in dem Browser, wo ich mir den HTML-Code angucke und vielleicht da was rausziehe.
Ja, aber es zeigt auch wieder, man braucht diese Kenntnis, dass es eben diese Alttexte gibt, diese alternativen Bildbeschreibungen, dass man da reingucken kann, dass man teilweise wirklich in den Source-Code von einer Webseite schauen muss, um diesen zu sehen und das dann auch wieder als Information nutzt und dieses Informationsteilchen dir dann weitergeholfen hat. Was ich tatsächlich auch immer ganz gerne mache, ist, wenn ich irgendwelche Tutorials mir anschaue und jemand hat seinen Bildschirm aufgenommen und er benutzt irgendwelche Tools oder Programme, dann interessiert mich immer, was hat er denn noch für Programme da am Laufen und teilweise dann anhand von den Icons herauszufinden, welche Programme sind auf dem Rechner noch installiert oder nutzt diese Person. Das ist teilweise schon ganz schön herausfordernd. Was man natürlich auch machen kann, ist, wenn man jetzt dieses Logo oder Icon hat und von der Auflösung her ist das zu schlecht, dass man das einfach versucht zu reproduzieren mit einem Bildbearbeitungstool. Oder einmal habe ich das in einem anderen OSINT-Video gesehen, da war ein gewisser Part von einem Schriftzug verdeckt, aber man konnte erahnen, was dieser Schriftzug eigentlich heißen soll. Und dann wurde einfach das Objekt, was das verdeckt hat, eben retuschiert und der Schriftzug wieder hergestellt mit einfachen Mitteln Und dadurch war dann die Bilderrückwärtssuche zum Beispiel erfolgreich. Also teilweise kann man da auch ein bisschen mit diesen Bildern arbeiten, um dann zu Ergebnissen zu kommen.
Und das ist tatsächlich auch für mich ein Bereich, wenn man jetzt Bilder retuschiert oder irgendwie auf der Ebene bearbeitet, wo viele coole KI-Tools in letzter Zeit rausgekommen sind, ja, die relativ zuverlässig funktionieren. Ich meine, das ein oder andere Google-Handy hat sowas dann schon mal mit eingebaut. Bei Apple kann ich ja auch hingehen und ein Objekt aus einem Bild herauskopieren, aber es gibt genauso im Webbrowser Dienste, die sowas anbieten. Und die werden immer besser. Also früher hat man da händisch da gesessen und irgendwo in einem Bildbearbeitungstool das versucht dann quasi auszuschneiden. Und jetzt geht man auf irgendein Tool, sagt, alles klar, ich möchte jetzt diesen Turm raushaben, ich möchte das raushaben und dann überlegt ihr mal, wie es dahinter aussehen könnte. Und das funktioniert inzwischen erstaunlich gut. Also nicht immer, aber wie du es beschrieben hast, das ist durchaus etwas, wo ich sage, einer der wenigen Anwendungsfälle, wo KI in Anführungszeichen tatsächlich dann toolgestützt für OSINT-Ermittlungen hilfreich sein kann.
Genau. Wie würdest du denn dann weitergehen mit diesem Foto? Also wir haben uns jetzt schon diese Bilddatei ein wenig angeschaut, haben uns überlegt, wer ist die Quelle, vielleicht eine Bilderrückwärtssuche durchgeführt. Eventuell kommen wir auf diesem Weg schon zu dem Wo und vielleicht kriegen wir auch das Wer hat dieses Bild aufgenommen heraus. Was wären denn deine nächsten Schritte?
Ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir, wenn es um die Frage wo genau oder vielleicht wann, in dem klassischen Bereich Geolocating ist. Also tatsächlich vielleicht anhand der Informationen, die im Bild sichtbar sind, ableiten zu können, was ist der genaue Standort, was ist die genaue Zeit. Und da gibt es ja auch im Internet eine riesen Gemeinde, die genau das macht. Die bekommen ein Bild, die bekommen einen Ausschnitt und dann sollen sie sich überlegen, wo ist das Ganze zu finden? Und wenn die Bilderrückwärtssuche nicht funktioniert oder einen vielleicht zur Quelle bringt, aber diese Frage wo und wann nicht beantwortet, dann mache ich im Endeffekt ja eine Gap-Analyse. Was sehe ich in dem Bild und was fehlt mir? Also nehmen wir mal wieder das Beispiel mit dem Leuchtturmbild, was ich vorhin hatte. Das ist ja genau das Prinzip, ich wollte es nicht hochladen, ich wollte es nicht irgendwelchen Dienstleistern zur Verfügung stellen und dann habe ich einfach mal beschrieben, ich sehe einen Leuchtturm. So, da weiß ich also schon mal, das ist an der Küste. Das schränkt ja mein Suchgebiet ein bisschen ein. Und dann kann ich ja parallel dazu einfach mal gucken und googeln, was gibt es denn für verschiedene Leuchtturmarten. Die unterscheiden sich ja in den diversen Ländern und kann das vielleicht auf ein Land eingrenzen. Und dann habe ich vielleicht andere Merkmale in dem Bild, Sandstrand, Steinschrand, sowas in der Richtung. Und dann weiß ich auch wieder, wo sollte ich denn danach suchen? Dann habe ich vielleicht klar erkennbar, wie das Wetter an dem Tag war und kann dann mit diesen Wetterinformationen versuchen zu arbeiten. Also wenn da jetzt nicht ein Sturm zu sehen ist, sondern strahlender Sonnenschein, dann grenze ich ja den Zeitraum auch nochmal ein. Und im Endeffekt ist das ja ein Zerpflücken des Bildes in die Einzelinformationen, und dann versuchen erstmal diese ganzen Einzelinformationen da eine Frage zu stellen und eine Antwort zu bekommen. So wie ich es, glaube ich, schon mal in der vergangenen Folge beschrieben habe mit dem FC Bayern Beispiel und wann wurde ein Tor geschossen. Eigentlich genau das, also wie in jeder OSINT-Analyse, vielleicht nicht die große Frage zu stellen, sondern das dann zu unterteilen in kleinen Fragen. Aber gerade bei Bildern, da sind so viele kleine Elemente drin, die relevant sein können. Und das muss man für sich raussuchen.
Ja, du hast es ja schon angedeutet, da gibt es eine riesige Teil-Community eigentlich innerhalb dieser OSINT-Community, die sich einfach nur damit beschäftigt, wo wurden Bilder aufgenommen, wann wurden Bilder aufgenommen. Es gibt Leute, die spielen Geogesser, die einfach irgendwo auf Google Street View ausgesetzt werden und dann herausfinden, okay, wo auf der Welt ist das? Und das ist schon beeindruckend, weil es gibt da so viele Details, die einen zum Ziel führen kann. Zum Beispiel die Vegetation, du hast es angesprochen, das Wetter, einzelne Produkte. Wann ist ein Smartphone überhaupt auf den Markt gekommen? Was gibt's da vielleicht für Informationen, die genutzt werden können? All diese kleinen Puzzleteile, diese winzigen Informationen, die kann man dann zusammensetzen, um dann ein Ergebnis herauszufiltern oder das näher einzugrenzen, was ja häufig auch eher das Vorgehen ist, dass man tatsächlich das auf einen bestimmten Zeitraum, bestimmten Zeitpunkt vielleicht nur eingrenzen kann, weil alle anderen möglichen Daten, Zeitpunkte konnte man ausgrenzen, weil da gab es dieses Produkt noch nicht, da war das Wetter anders und dann hat man eigentlich am Ende nur noch eine Möglichkeit.
Jetzt haben wir auch von Objekten in Bildern gesprochen. Was machst du, wenn du eine Person in einem Bild hast und du willst herausfinden, wer das denn ist? Hast du da irgendwelche Hilfsmittel, wo du das Bild hochladen kannst, wo du da fragen kannst?
Da gibt's natürlich so ein paar ganz dubiose Seiten, die biometrische Suchen anbieten. Das wohl bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich PimEyes, aber da gibt's ja noch weitere Suchmaschinen, bei denen man mittels einem Foto und den darin enthaltenen biometrischen Merkmalen nach einer Person suchen kann. Wie man das Ganze datenschutzrechtlich und ethisch betrachtet, ist dann nochmal ein ganz, ganz neues Thema. Aber die Möglichkeit besteht grundsätzlich und dieser Gefahr muss man sich auch bewusst sein. Also ich stelle mir auch immer vor, Leute, die in verdeckten Bereichen arbeiten, die als verdeckte Ermittler arbeiten oder in Observationseinheiten, für die wird es immer schwieriger, weil man anhand von biometrischen Daten mittlerweile eigentlich jede Person relativ gut recherchieren kann. Was gibt es denn noch für Bilder? Und dann auch den Abgleich durchführen kann.
Wobei man auch dazu sagen muss, teilweise haben die auch eine relativ hohe Fehlerquote. Also am Ende bleibt dann doch noch der Schritt, dass man das manuell sichtet und abgleicht und darf sich nie zu 100% darauf verlassen. Gerade das Thema PimEyes, was du angesprochen hast und auch die Suchen auf den großen Suchmaschinen. Bing, Google, Yandex bieten sowas auch rudimentär an, mal besser, mal schlechter. Aber gerade bei Yandex ist es interessant, wenn man bei Yandex mit, oder inzwischen Dizen heißt es ja im Russischen, mit einer russischen IP nach Personen sucht, dann sind die Treffer besser, als wenn man das mit einer nicht russischen IP macht und auch so seitdem die DSGVO in Europa stringent umgesetzt wird. Also da gibt es auch viele technische Möglichkeiten, die vielleicht gar nicht freigeschaltet sind bei den Suchanbietern oder halt hinter einer Paywall, wie zum Beispiel bei PimEyes. Und du hast es gerade angesprochen, PimEyes und DSGVO und so, finde ich ja ganz witzig, wie die Geschichte dieser Firma ist. Also wenn ich mich recht entsinne, das sind ja polnische Entwickler gewesen, die haben das Tool auf den Markt geworfen. Man konnte relativ viel kostenfrei abfragen. Hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt, jeder fand das toll und irgendwann sind dann auch Netzaktivisten und Datenschützer darauf aufmerksam geworden und sind so ein bisschen in die Berichterstattung, also negative Berichterstattung gegangen zu der Firma. Und schwupp ist die dann von Polen, glaube ich, auf die Seychellen ausgewandert.
Genau, aktuell müssen es noch die Seychellen sein.
Also ich weiß gar nicht, wo sie jetzt sind, aber es ist ja schön und gut, die müssen sich ja auch an die DSGVO in Europa halten, weil sie hier ihre Dienste anbieten, aber wenn da ein Brief hingeschickt wird zu irgendeiner Kanzlei auf den Seychellen, dann weiß
der
man ja genau, das
halt
interessiert keinen Menschen. Ja.
Genau, ja, ganz lustig finde ich auch, häufig sind das Seiten, die dann selbst von sich sagen, ja, wir respektieren Datenschutz und bei PimEyes geht es ja sogar noch ein Stück weiter, die haben ja so ein ganz perfides Geschäftsmodell meiner Meinung nach, die scrapen auf der einen Seite Bilder und machen die so durchsuchbar, bieten den Leuten aber auch die Möglichkeit, so einen Service zu kaufen. Du kannst dein Bild ausschließen von den Suchergebnissen. Also das hat für mich schon so ein bisschen was Erpresserisches, aber lassen wir das mal.
Ja, und gerade zum Thema Verifikation bei PimEyes nochmal. Das war auch eines der Dienste, wo zum Beispiel gerade in den USA irgendwelche Jungs ihren Frauen oder Freundinnen nachgestellt haben mit PimEyes. Mhm. Und es gab ein paar Fälle, wo PimEyes dann das Bild von der jungen Dame hatte und hat dann gesagt, alles klar, ich habe ganz, ganz viele andere Bilder dazu. Und dann kamen zum Beispiel Pornoseiten zurück. Mhm. Also irgendwelche Inhalte von Pornoseiten, was in vielen Fällen gar nicht stimmte. Es war vielleicht eine Ähnlichkeit vorhanden, aber in dem Fall dann wahrscheinlich nicht die Person. Das hat natürlich auch zu vielen Problemen dann in den Beziehungen geführt. Was für mich auch so ein plakatives Beispiel ist, ich muss mir das wirklich angucken und muss das verifizieren. Ja. Also das, was die Maschine mir zurückliefert, passt das, macht das Sinn? Wo kommt das denn her? Denn es wird immer wieder diese sogenannten False Positives
genau
geben.
Absolut. Gerade bei bei Gesichtersuchmaschinen, die kostenlosen Service anbieten, sollte man da besonders vorsichtig sein. Es gibt natürlich auch kommerzielle Produkte, aber selbst da hat man nie hundertprozentige Sicherheit, dass da nicht falsch positive Treffer dabei sind.
Und gerade auch solche Sachen, wo er im Hintergrund irgendein Algorithmus läuft, und der Algorithmus ist ja auf Basis von irgendwelchen Trainingsdaten antrainiert worden, und diese Trainingsdaten sind häufig auch nicht unvoreingenommen. Mhm. Also kann es auch sein, dass ich irgendwo abfrage, eine asiatisch aussehende Person, und dann kommt die Suchmaschine zurück und sagt, hier hast du andere Leute, die asiatisch aussehen.
Genau.
Hat nichts mit meiner Person zu tun, aber der sagt dann schon so sinngemäß, alle Asiaten sehen gleich aus, alle Mitteleuropäer sehen gleich aus. Und das habe ich auch ganz schön häufig erlebt. Alle alten weißen Männer sehen gleich aus, und dann wird das alles in einen Topf geworfen. Sodass ich tatsächlich bei einer Personensuche inzwischen relativ selten Treffer habe im Netz. Also sei es über PimEyes, sei es über Google, Bing oder Yandex. Es sei denn, es ist tatsächlich eine prominente Person. Und die kommt mir relativ selten unter in meinen Recherchen.
Ja, also wenn wir so an Personen denken, da sehe ich auch die besten Chancen eigentlich mittels Profilbildern zu suchen, mittels Avataren, weil die auf verschiedenen Plattformen vielleicht auch wieder verwendet werden, wirklich nach den Originalbildern zu suchen und so zum Ergebnis zu kommen, statt über biometrische Suchmaschinen versuchen, Treffer zu erzeugen. Das eignet sich meiner Meinung nach eher dann, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wer ist diese Person, und versucht, ein paar Ermittlungsansätze herauszufinden. Finde ich vielleicht Accounts in sozialen Netzwerken, bei denen ich dann schauen kann, abgleichen kann, passt das zu der Person, die ich suche, oder eben nicht. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere spezielle Suchmaschinen, bei denen man gezielt nach Logos oder bestimmten Arten von Fotos recherchieren kann.
Ich habe vor Jahren mal einen Blogartikel dazu geschrieben, gerade wenn es um das Thema Logos geht, also wirklich eingetragene Marken oder so. Das ist ja etwas, das Thema Markenschutz, Patente oder so, wo ohnehin ja viel Unsinn, viel Recherche betrieben wird, weil bevor ich ja sowas anmelde, muss ich mir ja sicher sein, dass das nicht schon ein anderer gemacht hat und nicht schon ein anderer ein Logo hat, eine Marke, die so ähnlich aussieht oder so klingt. Und deswegen gibt es dann von der World Intellectual Property Organization, der WIPO, eine Suchmaschine, also die heißt PatentScope, und dann hat sie unten drunter noch diverse Subsuchmaschinen, wo man schlussendlich auch genau was machen kann, also ein Logo hochladen kann, und dann kommt der zurück mit Treffern und sagt, Mensch, ich hab's, das ist es, oder ich habe Sachen, die sehen so ähnlich aus. Und dann sind wir mal wieder in einem absoluten Exotenbereich, aber gerade tatsächlich Logos, Marken oder so, dann gibt es eine eigene Suchmaschine, die gute Treffer zurückliefert. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, diese Suchen, die leben immer davon, dass man auch über mehrere Plattformen hinweg sucht. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Logo und Markennamen habe, dann würde ich vielleicht tatsächlich in diese WIPO-Suchmaschine gehen, und das kann sein, dass ich da keinen Treffer bekomme. Dann höre ich nicht auf, sondern gehe dann tatsächlich vielleicht nochmal zu Google, Bing, Yandex, Baidu zurück und gehe da nochmal auf die Suche. Also auch wenn die jetzt nicht im Kern für solche Suchen eigentlich geeignet sein sollten.
Was ja auch tatsächlich einer so dieser Grundsätze von OSINT generell ist, verlass dich niemals auf ein Tool, sondern nutze mehrere, weil auch der Suchraum sehr unterschiedlich sein kann, die Ergebnisse sehr unterschiedlich sind. Das ist ja so etwas, was man eigentlich in jedem Bereich von OSINT oder generell von Ermittlungen jemandem mitteilen sollte. Wenn wir uns dann noch so den Bereich anschauen, Monitoring, das wäre ja dann auch wieder ein spezieller Anwendungsfall. Also wir recherchieren kontinuierlich zu einem bestimmten Foto. Da gibt es auch Dienstleister, einer, der eigentlich einen ganz anderen Fokus hat und sich an Fotografen richtet. Zum Beispiel Pixie, wo man eben Bilddateien hochladen kann und kontinuierlich nach diesen gesucht wird und man dann diese Treffer sich anschauen kann, abgleichen kann. Was ich da ganz interessant finde, ist, dass der tatsächlich einen relativ robusten Algorithmus hat, also gegenüber Veränderungen jetzt auch nicht so empfindlich ist, weil wenn man jetzt zum Beispiel nach File-Hashen suchen würde, also dem Hashwert einer Datei, dann würden da ja schon geringste Veränderungen an einem Foto dazu führen, dass dieser Treffer eben nicht mehr gefunden wird. Und das ist dann ein bisschen anders. Weiß nicht, wie machst du das, wenn du kontinuierlich nach Bildern suchst? Oder hattest du überhaupt schon mal diesen Use Case, dass du konstant nach einem Logo oder einer Marke suchen musstest?
Also ich überlege gerade, ich glaube tatsächlich noch nie. Also noch nie so, dass ich jetzt Pixi oder einen anderen ähnlichen Dienst genutzt hätte. Nee, hatte ich tatsächlich so noch nicht. Und ich meine, wir haben uns ja neulich nochmal drüber unterhalten und dann habe ich mir das auch schon mal auf meine Liste geschrieben, Tools, die ich ausprobieren möchte, habe aber tatsächlich noch keinen Use Case dafür gehabt. Und da merkt man ja auch wieder, es gibt immer wieder was Neues in der OSINT-Welt, was man selber vielleicht noch nicht ausprobiert hat, wo man selber noch nicht den Use Case hat. Aber dann bin ich wieder einer, ich will das dann unbedingt ausprobieren, ich möchte das unbedingt mal durchexerzieren. Man weiß ja nie, wann das mal vorkommt. Und das Schöne ist, ich weiß aber jetzt zumindest mal, wen ich fragen kann. Also wenn da mal wieder was ansteht und ich habe es wieder vergessen mit dem Pixi, dann klingel ich bei dir durch und dann passt das soweit. Und dann haben wir jetzt ja relativ viele Tipps, Tricks und Methoden zum Thema Bildersuche gegeben, wo ich selber wieder erstaunt bin, wie viel wir dazu sprechen können und wie viele Facetten das hat. Also das Monitoring zum Schluss und diese speziellen Suchmaschinen oder allgemein Intel-Analyse auf Basis eines Bildes und das Stellen der richtigen Fragen und natürlich die Rückwärtsbildsuchen, die in aller Munde sind, die ja im Grunde genommen jeder machen kann, bis hin zu dem Punkt, wie wir eingestiegen sind, dass wir uns mit dem Thema Fotoforensik, Bildforensik auseinandersetzen. Und ich glaube, das bringt uns wieder zurück zu unserem OSINT Spotlight.
Genau, unser OSINT Spotlight ist nämlich das Tool Forensically. Das ist ein kostenloses Tool, was zur Verfügung gestellt wird, was wirklich ganz viele unterschiedliche forensische Tools zur Verfügung stellt, um eine Bilddatei wirklich zu sezieren, zu analysieren, komplett auseinanderzunehmen und nicht nur unter die Lupe zu nehmen, sondern wirklich jedes Detail dieses Fotos zu untersuchen, zu testen. Gibt es da Anzeichen auf Manipulation? Gibt es da irgendwelche Hinweise in den Metadaten? Wirklich auch schon, wenn da Geotags enthalten sind, auch schon Links zu verschiedenen Kartendiensten zur Verfügung stellt. Alles sehr ansprechend und wirklich ein Tool, das ich schon viele, viele Jahre nutze und was einfach funktioniert und eben gerade für diese Verifikation, Analyse von Bildern, ja, unersetzlich ist und das Ganze sogar kostenlos.
Also ich finde es auch klasse und muss auch zugeben, zu 99% nutze ich es nur, um mal im Netz gefundene Bilder schnell auf EXIF-Daten zu untersuchen. Weiß aber, dass es viel mächtiger ist, also dass man tatsächliche Bildmanipulationen, tatsächliche Photoshop-bearbeitete Bilder damit auch erkennen könnte. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, so leicht, wie wir das vielleicht darstellen, ist gerade die Erkennung von einer Bildmanipulation nicht, weil
absolut
der Bild
nicht,
doch relativ viele Ebenen hat, da sollte man sich schon auskennen. Aber gerade auf dieser Plattform gibt es ja auch, ich nenne es mal so ein bisschen ein Tutorial anhand eines Beispielbildes.
Genau.
Wo man da die Leute vielleicht ein bisschen ranführen kann. Also Empfehlung unsererseits, wenn ihr die Metadaten in den Bildern haben wollt und euch vielleicht ein bisschen mit dem Thema Bildforensik allgemein beschäftigen wollt, ist das eine super Anlaufstelle mit Forensically. Das war wieder eine ganz klasse Folge, wo wir ganz, ganz viele Sachen besprochen haben und vieles von dem, was wir heute besprochen haben, wird tatsächlich ja auch auf der German Open Source Intelligence Conference im November besprochen. Also für diejenigen, die noch kein Ticket haben, jetzt schnell zugreifen. Viele sind nicht mehr da. Aber allein schon das Thema Bildrückwärtssuchen, Analyse von Bildern, also was ist da drin zu sehen? Da denke ich direkt an den Vortrag vom MIG, der sich ja mit Krisengebieten beschäftigt, mit Waffenhandel in Krisengebieten, wo er auch häufig die Frage beantwortet haben möchte, wo ist das Bild aufgenommen? Wer hat das denn gemacht? Und der wird sicherlich auch viele der Methoden und Tools nutzen, die wir heute angesprochen haben.
Auf alle Fälle. Deswegen, GoSINTCon steht natürlich für super Vorträge zum Thema Open Source Intelligence. Und da zählt Geolocation Bildanalyse definitiv dazu. Ich gebe dir recht, Matthias, wir hatten wieder eine spannende, vielfältige Folge. Wer noch kein Ticket für die GoSyncon hat, 20. November, schnell zugreifen.
Und eins muss ich noch loswerden. Wir haben ja auch sogar auf der GoSyncon so ein bisschen das Thema automatisierte Bilderkennung und Objekterkennung mit drin, wenn ich mich recht entsinne. Aische wird, glaube ich, ein bisschen was dazu erzählen. Also wo wir dann weg vom Manuellen sind und tatsächlich hin im Automatisierten, wo ich persönlich mich richtig drauf freue, weil das ein Bereich ist, mit dem ich mich bisher nicht ganz so auseinandergesetzt habe.
Ja, das wird auch ein extrem spannender Vortrag. Wir haben da wirklich eine hochkarätige Agenda zusammengepackt und ich sag's so, ich bin mega gespannt auf die Konferenz. Deswegen sichert euch euer Ticket. Seid dabei am 20. November. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wissen. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback@osint.studio.